Also was? Du hast nichts falsch gemacht, ja? Frank, du bist mein Freund, Franke. Du kommst hierher und denkst, du hast kein Problem mehr mit mir, hä?
Glaub mir, die 50.000 liegen im Hotel.
50? Du hast mir gesagt, Frank, du hast gesagt 59,
ich mein ja auch.
Du versuchst mich zu ficken. Der will mich ficken. Nachta, der Ficker, Brenne.
Die Sendung mit dem Spieler. Herzlich willkommen bei Tatort Kino. Wir haben die 32. Woche. Unsere Sendung startet am 18. August. Und heute sind wir bei unserer Nummer 11 angelangt und haben wieder mal etwas ganz Außergewöhnliches. Unser erstes Special zu einem Regisseur. Ausgeguckt haben wir uns Nicholas Winding Refn. Der Name sagt euch wahrscheinlich jetzt etwas weniger, aber wenn ihr uns gleich zuhört, werdet ihr viel über den Mann erfahren und merken, dass ihr wahrscheinlich sogar schon einige seiner Filme gesehen habt. Was gibt's sonst? Ja, musikalisch werden wir uns heute auch an Refn orientieren. Das heißt, es wird ein bisschen anders als gewohnt. Also es wird ein bisschen mehr heavy und ein bisschen außergewöhnlich, die Musik. Aber lasst euch mal überraschen, das wird bestimmt ganz toll. Ja, DVD- und Video-Reviews haben wir auch wieder zu den Starts der Woche und ein oder zwei Reviews zum Fantasy-Filmfest, die noch übrig sind. Ja, hört jetzt einfach mal rein. Wir fangen jetzt mal an mit dem Titelthema des Filmes Pusher. Das ist auch der erste Film, den wir dann heute besprechen werden. Und der führt uns eigentlich schon ganz gut in die Welt des Nicholas Winding Refn ein. Ja, Nicholas Winding Refn. Ein schöner Name, ein Name, den man sich merken sollte. Wir haben längere Zeit gebraucht, um uns den zu merken.
Wunderbar zu üben.
Ja, also der Ralf sitzt hier neben mir. Wir sind wieder im vollen Team.
Hallo ab.
Eigentlich war geplant, dass heute drei Leute hier sitzen, aber da hat der Marcel wohl...
Da ist wohl irgendwie Alkohol dazwischen gekommen.
Da ist wohl Alkohol dazwischen gekommen. Ist grausam sowas. Der Alkohol verdirbt einem das ganze Leben. Also Marcel, von hier aus schöne Grüße. Hoffentlich sind die Kopfschmerzen weg. Ja. So, ja, wir fangen am besten an mit Pusher. Wir haben gerade den Soundtrack gehört. Mhm. Und Pusher ist aus dem Jahr 1996. Es ist ein Film aus dem wunderschönen Land Dänemark. Ja, genauer gesagt, das spielt auch in Kopenhagen.
Ja.
Wo soll er auch sonst spielen? Die haben ja sonst nicht so noch
richtig. So sonderlich viel fällt mir
so
zu dem Mann nicht mehr ein.
Das, ja, so richtig groß ist das Land ja nicht. Und es handelt sich um ein Gangsterdrama.
Ja, Gangsterdrama passt.
Aber jetzt nicht so Goodfellas, sondern doch schon etwas anders. Also der Humor.
Ja, da ist sicherlich auch irgendwo Humor, aber der steht keinerweise im Vordergrund.
Ne? Nein, das sind einfach normale Zustandsbeschreibungen aus dem Leben von Kleinkriminellen in Kopenhagen.
Mhm. Und das spitzt sich halt alles dann dementsprechend zu.
Richtig. Unser Hauptcharakter, der Frank.
Frank.
Mhm. Oder wie sein Geschäftspartner ihn zu nennen pflegt.
Milo sagt immer Franke.
Hey, Franke. Den hatten wir auch am Anfang hier im Intro drin gehabt, den Franke, wo er so ein bisschen Probleme kriegt, weil er hat kein Problem, Franke. Auf alle Fälle hat er ein kleines Problem, und zwar hat er eine größere Ladung Heroin bekommen.
Ja.
Und der Deal geht ein bisschen schief, also das Auto, in dem er mit den Dealern sitzt, das wird dann von der Polizei verfolgt.
Verfolgt, genau, und er läuft weg.
Und er läuft weg und...
Entsorgt es im See.
Ja, er läuft dann halt in den See und entsorgt seine Ware da.
Kosten. Ganz kurioserweise hat Milo dafür relativ wenig Verständnis.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, die Polizei nimmt ihn fest und kann ihm ja natürlich nichts nachweisen, weil er hat ja nichts. Und aus dem See kann man das ja schlecht rausfinden. Problem ist nur, das Geld von Milo, was da eingesetzt worden ist für den Deal, das ist natürlich auch weg. Und Milo ist dann eben nicht so begeistert.
Ja.
Er ist not amused, um es mal wieder so auszudrücken.
Ja, Franke versucht dann die Sache zu retten und es geht natürlich alles immer weiter schief,
Alles Backpulver, alles ist dabei, was man so kennt, so an Klischees. Aber das Ding ist einfach toll gefilmt, also mit der Handkamera durchgehend. Obwohl es eben nicht so Shaky Cam ist, sondern mehr so, man merkt halt, diese Kamera steht auf keinem Stativ, man hat so ein bisschen mehr den dokumentarischen Look.
Richtig.
Das Setting.
Ist einfach echt.
Es ist echt, es ist real.
Er läuft einfach durch die Straße.
Eben, die haben keine Studioaufnahmen drin oder ähnliches. Ja, und dieser Regisseur halt, dieser Nicholas Winding Refn, mein Gott, dieser schwere Name, wurde geboren 1970 und hat seine ersten 14 Lebensjahre in New York
verbracht. Ja, da wohl die einschlägigen Kinos besucht und die einschlägigen Filme gesehen.
Und man merkt diese Einflüsse doch recht deutlich.
Diese Einflüsse kommen da durch. Ich meine, meines Erachtens am allermeisten kommen sie dann durch im Bleeder, den er dann später gedreht hat.
Da kommen wir nachher noch. Das ist auch noch so ein Highlight. Ja, auf alle Fälle, dieser erste Film war dann auch recht erfolgreich.
Ja, überraschend erfolgreich wohl, genau.
Hat auch sozusagen eine Welle der dänischen Krimis hinter sich hergezogen.
Ja, so
mit Highlights.
Diese China heißen sie Hunde, diese ganze Ecke.
Ja. Da waren so ein paar wirklich gute bei und ein paar weniger gute. Aber das wissen wir ja in skandinavischen Ländern, wenn dann ein guter Film kommt, dann machen sie alle die guten Filme.
Ja gut, warum sollten die den Fehler, den die Deutschen machen, nicht auch machen?
Ja, genau. Oder die Italiener.
Ja.
Naja, Pusher war also relativ erfolgreich und der nächste Film war dann schon Bleeder.
Kann man in der Reihe danach direkt, ne?
Ja, und ehe wir auf Bleeder eingehen, spielen wir mal ein Stück Sound aus Bleeder, das recht passend ist. Das ist diese wunderhübsche Stelle am Anfang in der Videothek, wo wir unseren Hauptcharakter kennenlernen. Und naja, dieser Hauptcharakter ist doch etwas anders.
Ja.
Ja, hast du an was Bestimmtes gedacht?
Nö.
Okay. Also alle Filme sind da drüben in Kategorien eingeteilt. Action, Drama, Komödie und dann haben wir noch die Genres... Horror, Science Fiction, Musical, Western, Kung Fu, Mondo, Pink, LSD, Blaxploitation, Santo, Strandfilme und Frauengefängnisfilme. Und oben die Treppe rauf im großen Raum, da findet man die ganzen Regisseure. Fritz Lang, Sergio Leone, Scorsese, Sergio Corbucci, George Romero, Lucio Fulci, Sam Peckinpah, Jean Rollin, Jacques Tourneur, Wes Craven, John Carpenter, Jack Hill, Richard Fleischer, Argento, Werner Herzog, Paul Morrissey, Wood, Water, Suzuki, Kubrick, Fellini, Hitchcock, Don Siegel, Todd Browning, David Lynch, Jodorowsky, William Lustig, Doris Wishman, Ib Melchior, Orson Welles, Inoshiro Honda, David Lynch, John Woo, Jackie Chan, Russ Meyer, Ray Dennis Deckler, Abel Ferreira, Joe D'Amato, Terence Fisher, Tobe Hooper, Herschel Gordon-Lewis, Umberto Lenzi, Tarantino, Kurosawa, Jess Franco, Roger Corman, Larry Cohen, Diodato, Mario Bava, Jack Arnold, James Wales und da, ganz hinten in dem Regal.
Huh?
Also da sind noch David Lean, Frank Capra, Pontecorvo,
Tarkovsky,
Weider,
Scolar,
Visconti,
Cassavetes, John Huston,
Frank Capra,
den hatte ich schon, Anthony Mann, Fred Zimmerman, Godard, Howard Hawks, Truffaut, Robert Wise, Melville, Lars von Trier,
Murnau, Lindsay Anderson, Gianni Amarillo, Elia Kazan, Buñuel.
Ja, der Rest fällt mir auch gerade nicht mehr ein.
Okay, und habt ihr auch Pornos?
Ja.
Ja, also der Charakter, der da gerade diese wunderbare Aufzählung gemacht hat, man sieht allerdings im Film dann deutlich, wie es gemacht worden ist.
Ja. Man hat wohl offensichtlich im Off dann diese gedrehte Scheibe stehen.
Ja, da hat man dann wohl doch so ein Little Helper oder?
Ja.
Die haben ja irgendwie so ein, ich komme jetzt wirklich nicht auf den Spezialbegriff.
Gedächtnisstütze.
Ja, so eine kleine Gedächtnisstütze dann gehabt. Aber der das gerade gespielt hat, ist Mads Mikkelsen.
Genau.
Und das ist erstmal der Lieblingsschauspieler von Nicholas Winding Refn.
Ich wollte es jetzt nochmal hören.
Ja, Nicholas Winding Refn. Mein Gott, ich muss es mir endlich merken. Wir machen eine ganze Sendung über den Mann und können den Namen nicht aussprechen. Das ist echt grausam.
Wir können ihn ja NWR nennen.
NWR, genau. Ja, ich hab die Sendung auch so genannt.
Also okay.
Das dürfte vielen aufgestoßen sein, wahrscheinlich mittlerweile. Ja, Mads Mikkelsen spielt also auch in Pusher schon mit.
Richtig.
Da spielt er den Freund von Frank.
Den offensichtlich leicht zurückgebliebenen Tony.
Ja, der Tony, der hat also auch einen riesen Tattoo auf dem Rücken.
Ja, Respekt und alles. Ja, der ist auf dem Kopf auch noch.
Im Hinterkopf sogar.
Gab es.
Und der ist also ein ganz klein bisschen, ja, sag ich mal, dämlich, ja.
Zurückgeblieben. Und so ein bisschen langsam ist halt auch der Charakter, den er dann halt in Bieder spielt.
Ne? Ja, ja, genau. Er ist zwar ein bisschen langsam, aber schon mehr so in Clerks-Bereich.
Ja, richtig, absolut.
Also auch vom Humor her, aber er hat auch gar kein Interesse an Frauen zum Beispiel. Er verabschiedet sich mit einem Mädel zum Kino, natürlich, zu nichts anderem, weil er redet auch nur über Filme, ein ganz seltsamer Mensch. Man kann sich sowas gar nicht vorstellen.
Dass es sowas gibt.
Ja. Und er redet wirklich nur über Filme und verabredet sich mit ihr im Kino und geht gar nicht hin.
Ja, doch, er geht hin, aber er geht nicht.
Er geht nicht zu ihr, sondern zu verschwindet ihr hin, dann auch
verschwindet
ganz
schnell wieder. Hat halt ein Problem mit Frauen.
Ja, so. Sein Chef wird gespielt von dem unvergleichlichen Schauspieler, der auch den
Zlatko Buric.
Und auch er, Filmfreak,
ja,
definitiv, aber schon mehr so Geschäftsmann auch.
Ja,
ne?
Genau.
Er kennt sich auch mit Pornos aus.
Ja.
Da kommen wir dann später nochmal zu, da habe ich auch noch ein wunderschönes Soundbite von. Ja, wer spielt noch mit? Ja, es ist halt die Riege aus Pusher, komplett dabei.
Unser und Kern ist dabei.
Der richtige Hauptcharakter ist natürlich unser Frankel-Darsteller.
Unser Frankel-Darsteller wieder, genau, Kim Bodina.
Und Kim Bodina hat ein leichtes Problem, denn seine Freundin ist schwanger.
Freundin ist schwanger geworden und er ist da nicht ganz so wirklich mit Begeisterung, sag ich mal, gesegnet.
Richtig. Und wird auch, also er kann auch in der Wohnung nicht seine Sachen aufgeben, wenn da jetzt ein Kind kommt, das will er überhaupt nicht. Und ja, er verliert auch das Interesse an seiner Freundin und
wird irgendwo im Verlauf des Films halt zunehmend aggressiver.
Ja. Wird aggressiver. Die Freundin hat auch noch einen Bruder.
Mhm.
Und dieser Schwager, der hat also ein echtes Auge auf den Kim Bodina schon.
Ja, schon ein bisschen so der Tough Guy, der halt auch
Rassistisch angehaucht,
Türsteher-Szene und so.
Eine unverschämte Szene in diesem Laden.
In diesem Pakistani-Laden.
In dem Pakistani-Laden, wo er die Pakistanis also niedermacht. Also es sind wirklich ein paar derbe Momente in dem Film.
Ja, drin. Sehr unangenehm.
Was auch sehr unangenehm ist für viele Zuschauer wahrscheinlich, sind die Ausschnitte aus Maniac und Vigilante.
Andy Warhols Frankenstein
ist auch drin. Weil die Jungs, die gucken sich halt Filme an und die gucken sich halt diese Filme an.
Ja.
So seltsame Filme. Also die Filme, die, wie wir ja schon erwähnt haben, Nicolas Winding Refn auch in seiner Jugend in Amerika gesehen haben und die ihn beeinflusst haben.
Ja, dann ist doch scheinbar das, was ihn halt damals inspiriert hat, dann nochmal einfließen. Wunderschön gemacht auch.
Ne? Sehr interessant übrigens auch, wenn man den Pusher holt hier in Deutschland, da ist ein Audiokommentar drauf. Und zwar von Nicolas Winding Refn zusammen mit William Lustig, mit dem Regisseur von Maniac und Vigilante, also von diesen beiden Splatter-Epen der 80er Jahre. Und das ist ziemlich interessant, wie die beiden sich gegenseitig bewundern die ganze Zeit. Also, und wie sie sagen, dass er jetzt den Stil imitiert und also selbst Lustig imitiert jetzt in seinem neuen Film den Stil von Refn.
Da bin ich sehr gespannt.
Den Nachfolger. Also er geht jetzt auch mit Handkamera, spricht er da. Also auch eine sehr interessante Sache. Ja, Bleeder. Also im Bleeder geht es dann so weit, dass also irgendwann unser Held austitscht und seine Freundin verprügelt.
Was wiederum der Bruder nicht besonders toll
findet. Der findet das nicht besonders toll, aber mittlerweile hat er sich eben auch schon eine Knarre besorgt, bevor er das Mädel verprügelt.
Ja.
Und diese Knarre...
Seine Tough-Guy-Attitüde soll das unterstreichen.
Eben, er will dann der kernige Typ sein und hält ja also auch schon mal einen Kumpel vor die Stirn und so. Und daraus entsteht dann eben das Drama am Ende. Und am Ende wird der Film wirklich unangenehm.
Ja.
Also nach diesem sehr lustigen Anfang, der ein bisschen an Clerks erinnert, wo man dann wirklich sagt, so, ach Gott, das sind aber niedliche Charaktere. Und mit denen können wir uns natürlich relativ gut identifizieren.
Man kann fälschlicherweise zu Anfang noch fast meinen, es könnte ein bisschen komödiantisch weitergehen.
Aber ja.
Das denke ich mal, fällt eigentlich schon zu dem Zeitpunkt in sich zusammen, wo er sich die Knarre besorgt und offensichtlich nicht mehr ganz Herr seiner Sinne ist.
Richtig, richtig. Also er wird auch leichter. Ja, wird ein bisschen wahnsinnig auch dabei im Laufe des Films. Übrigens scheint das auch ein durchgehendes Thema durch seine Filme zu sein.
Ja.
Da werden wir dann also gleich dann nochmal drauf eingehen.
Gepaart mit dieser Hoffnungslosigkeit, die am Ende steht.
Richtig. Und ehe wir jetzt auf den nächsten Film eingehen, machen wir ein bisschen Musik. Und wir haben gerade über Bleeder geredet. Bleeder hat eine sehr seltsame Musikmischung. Unter anderem gibt es da auch ein Stück von White Zombie. Und das Stück heißt Supercharger Heaven und das spielen wir jetzt einfach mal. Das ist eine absolute Abwechslung für alle Tatort-Kino-Hörer. My brain hurts. Schönes Geräusch, Ralf.
Ne? Ja, also, richtig schönes Ziehen im vorderen Stirnlappen.
Falls euch das Geräusch gestört hat, uns hat es auch gestört, uns hat eine halbe Stunde von der Sendung gefehlt am Ende nach dem Abspeichern. Also setzen wir jetzt nochmal neu an. Wir haben jetzt 23 Stunden vom Erstausstrahlungstermin. Ja. Wir müssen jetzt eben noch die Sendung machen. Aber kein Problem, wir sind ja gut, wir sind ja schnell und wir tun ja alles, um euch zu unterhalten. Und
so unglaublich flexibel.
Ja, flexibel sind wir auch noch zusätzlich. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei 4X im Jahr 2003 bekam dann unser Nicolas Winding Refn, ich habe das schon wieder gesagt, du musst das auch mal irgendwann sagen, bekam dann ein Angebot aus den USA oder besser aus Kanada. Und zwar hat er wohl die Hälfte selbst reingebuttert an Geld und die andere Hälfte kam von einem kanadischen Produzenten. Insgesamt hat der Film 3 Millionen Dollar gekostet.
Klasse, können sich zwei Leute ärgern.
Ja, und die Besetzung, John Turturro.
Ja.
Dann der Schauspieler, der den Vater von Dexter spielt, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
Kann ich mir auch nicht merken, aber er ist halt der Vater von Dexter.
Und er spielt eben auch eine Polizistenrolle, was dann sehr witzig ist, weil man denkt immer, oh, das ist der Vater von Dexter, wenn er da in der Ecke rumsteht. Kameramann, der Kameramann von Eyes Wide Shut, der bei Kubrick sein Handwerk gelernt hat.
sieht man in jeder Sekunde vom Film?
Ja. Story, ja, also Totoro ist ein Mallcop.
Was auch immer.
Ja, also er arbeitet in einem Mall als Cop und seine Frau ist wohl vor einiger Zeit verstorben worden.
Verstorben worden, glaube ich.
Um genau zu sein, unten in der Tiefgarage erschossen worden. Und er guckt sich jetzt so die Überwachungstapes an, die von den Bullen freigegeben, von den Polizisten freigegeben werden. Ja. Und ja, sucht da nach Hinweisen, findet auch irgendwann Hinweise, findet im Nachbarhaus im Leeren, findet da auch noch ein paar Fotos, die ihn irgendeinen Verdacht aufkommen lassen.
Das ist die übliche Herangehensweise, wenn man irgendwas rausfinden will. Was
dann bricht man erstmal ins
Nachbarhaus. Bricht man Nachbar. Beim Nachbarn ein. Ja, genau. Zweifelsfalle war es ja immer der Nachbar.
Also er findet da also ein paar Fotos und darauf findet er Hinweise. Und dann muss er irgendwo nach Montana in ein altes Hotel, in dem er mit seiner Frau auch schon mal war. Ja, und das ist ein altes Hotel und der Kameramann von The Shining.
Ja, genau, ja.
Das. Also wir haben schöne Aufnahmen.
Toll, wunderbar. Visuell schön, ja.
Sehr schön. Wir haben absolut keine Spannung.
Null.
Also irgendwie geht der Film einem so ziemlich, sagen wir es mal ganz nett, am Popo vorbei.
Ja, ja.
Und der Film hat auch keinerlei Auflösung. Also solche Sachen, die man sonst bei Filmen erwarten würde.
Es ist einfach schwer, ihn zu gucken, durchzustehen.
Das Ende ist unklar.
Ja.
Der Anfang ist unklar, die Mitte ist unklar. Er war nicht toll und das kann daran liegen, Mads Mikkelsen war da nicht bei.
Mads Mikkelsen war nicht dabei. Nein.
Und da gibt es ja, da hat man in diesem Interview in der Flatting Image, hat er das erwähnt, dass er mit Mads Mikkelsen eine Art Vertrag hat.
Ja, so eine mündliche Absprache,
ja. Dass er in jedem seiner Filme auftauchen muss.
Ja.
Hier, das sah so aus, als wenn das eine gute Absprache gewesen wäre und die wohl besser eingehalten worden wäre,
ja,
auf beiden Seiten.
Tja.
Das hätte etwas mehr gebracht. Gut, der Film war erfolglos, seine Firma ist daran pleite gegangen, er hat sich wieder Geld zusammengekratzt und hat dann im Jahr 2004 und 2005 zwei Filme gedreht.
Mhm. Hat er endlich das gemacht, was wir haben wollten?
Nämlich die Fortsetzung von Pusher. Fangen wir mal Pusher 2 an. Pusher 2 in der Hauptrolle.
Ja, da ist es dann Mads Mikkelsen.
Und er spielt die Rolle, die er in Pusher 1 gespielt hat, den Tony.
Den leicht dämlichen, den zurückgebliebenen,
ja genau, der also mit der Welt nicht klarkommt. Mhm. Und er am Anfang kommt er aus dem Knast raus. Er ist wohl eingebuchtet worden wegen irgendwelchen Drogengeschichten,
ja.
Überraschend.
Geht dann zu seinem Vater und versucht auch wieder irgendwie unterzukommen. Ne?
Ja,
Autoverschieber oder sowas.
Sein Vater ist also nach vorne heraus ein Autohändler, nach hinten heraus ein Autoverschieber und mit Drogen hat er es auch am Hut.
Ja, genau.
Also nett. Hat auch einen netten Bekanntenkreis, unter anderem Milosch.
Ja, natürlich.
Ja, auf alle Fälle versucht Mikkelsen, also sein Tony, versucht den ganzen Film über eigentlich den Respekt von seinem Vater zu kriegen.
Richtig.
Und nebenbei
versucht er zu verarbeiten, dass er eigentlich auch Vater wird.
Ja,
geworden ist.
Eben. Also es ist, ja, genau die Szene mit dem Kind im Bahnhof ist wunderschön. Also kann man wirklich, sollte man nicht verraten, man muss es einfach gesehen haben, ist sehr beeindruckend. Ja, der Stil ist natürlich wieder wie bei den Pusher-Filmen, wie beim Original-Pusher.
1A dasselbe,
gleicher
Look, gleiches Gefühl, gleiches Tempo, ähnliche Musik.
Am Ende geht es auch in die richtige Richtung, also es wird wieder deprimierend am Ende. Ist schade eigentlich gerade, Tony mochte ich gerne.
Mochte ich auch, aber Herrgott, es ist ein Hauptdarsteller in einem NWR-Film.
Dann sag es doch endlich mal. Also Nicolas Winding Refn.
Ja.
So, dann kam der dritte Teil der Pusher-Trilogie.
Mhm. Wer ist diesmal der tolle Hauptdarsteller?
Ja, Milosch.
Milosch.
Unser Freund Serpo.
Serbokreate.
Slatko Buric. Also mit den Namen habe ich echte Schwierigkeiten bei dem Film, komischerweise. Ja, er ist diesmal der Hauptdarsteller und am Anfang treffen wir ihn wieder, da ist er gerade in einer Drogengruppe.
In einer Drogenberatung.
Seit
zwei Tagen schon erfolgreich keine Drogen zu sich genommen.
Also ganz toll, also wirklich, man muss es wirklich bewundern, dass er es geschafft hat.
Ich mache jetzt einen kleinen Spoiler, er schafft es nicht. Er hält nicht durch.
Ja, schade, jetzt hast du den ganzen Film gespoilt. Ja, auf alle Fälle hat er als nächstes Problem auch noch, dass er die Hochzeitsgesellschaft seiner Tochter bekochen muss.
Mhm.
Die wird 25.
Nette Tochter. Auch.
Nette Tochter, super, die sieht wirklich niedlich aus, die Kleine.
Ja, also sicher, nur sie darf nicht den Hals aufmachen.
Ja, innerhalb der 10 Jahre hat sie sich doch schwer verändert, würde ich sagen. Also, auf alle Fälle hat er da auch ein Problem, weil, was wir aus Pusher 1 ja wissen, er ist ein sehr hervorragender Koch.
Ein hervorragender Koch, ja, genau.
Also alle Leute lehnen gerne dankend ab, wenn er gekocht hat. Auch in diesem Film hat er jetzt wieder etwas Probleme, weil er gerät natürlich in Drogengeschäfte.
Ja.
Ach, das ist verblüffend.
Das geht tatsächlich schief.
Diesmal bekommt er Ecstasy angedreht.
Ja, nicht angedreht. Er kriegt eigentlich Bonbons angedreht, die aber eigentlich Ecstasy sein sollen.
Ja, daraus entstehen dann gewisse Probleme. Sein Hauptdealer, sein Lieferant ist diesmal ein... Ey, was willst du?
Ja, es ist so...
Der so ein schmieriger... Ja, ich sag mal südländischer Typ.
Ja, richtig.
Aber mit nicht einer, aus Italien.
Mit einer Jogginghose und einem zu weiten Sweatshirt.
Ja, und Kettchen. Kettchen hat er auch. Kettchen eine dicke Uhr hat er auch. Und der, mit dem kriegt er auch echte Probleme.
Ja.
Aber Milos wäre ja nicht Milos, wenn er die Probleme nicht beseitigen würde.
Richtig. Er hat da immer...
Also zwei Probleme beseitigt er sehr beeindruckend.
Innovative Lösung.
Ja, also diese zwei Probleme beseitigt er irgendwann in seinem Restaurant. Mhm. Und die Probleme liegen dann halt aber trotzdem noch da rum.
Die müssen dann auch entsorgt
werden. Die müssen da entsorgt werden.
Aber gut.
Und das ist dann so die letzte halbe Stunde des Films, die überraschend ist.
Ja, schon ein bisschen so die derbere Kante fährt.
Ja, also da ist er dann doch mal auf eine Gewaltebene gegangen, die wir eigentlich nicht erwartet hätten. Mhm. Aber alles in allem ist Pusher 3 genau wie Pusher 2 und Pusher 1 einfach ein Meisterwerk.
Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welchen ich am liebsten habe, so, aber...
Das Schöne an dem Film ist, es ist ja dreimal im Endeffekt das Gleiche, es endet auch immer gleich.
Richtig,
immer in einer absoluten Tiefpunktphase. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Charaktere da jemals wieder rauskommen. Und je nachdem, wie man gerade Lust hat, schmeißt man 1, 2 oder 3 rein. Das schadet ja nicht.
Hat man sie einmal gesehen, ist es wirklich fast willkürlich.
Ja, eben. Man kann sie auch in einer willkürlichen Reihenfolge sehen.
Ja.
Wobei natürlich, wenn Tommy am Anfang mit dem Baseballschläger die Rübe markiert kriegt und diese Markierungen dann in Teil 2 drin sind, ja. Dann fragt man sich natürlich, wenn man in die falsche Richtung guckt.
Wie so viele Charaktere, die auch ihre Queerauftaucher haben. Unser Kurt die Möse, der dann plötzlich im dritten Teil Haare hat.
Ja, Kurt die Möse hat Haare.
Ja, das war auch immer wieder schöne Kleinigkeiten.
Sehr schön. Also äußerst empfehlenswert, alle drei Filme.
Ja.
Wenn wir den 4X rausnehmen und den Bleeder noch mit rein, haben wir 4 Filme, die wirklich klasse waren. Und dann kann man auch mal einen Ausrutscher drin haben.
Ja, da kann man dann den Mantel der Liebe drüber legen.
So, und ehe wir jetzt zu den beiden neueren Filmen von ihm kommen, von dem, wie heißt der?
Nicolas Winding Refn.
Ja, Nicolas Winding Refn, der sich übrigens in Interviews auf Dänisch als Nicolas Winding Raffen ausspricht.
Also Raffen.
Raffen,
aber Raffen.
Das lassen wir dann lieber weg. wir spielen ein bisschen Musik, und zwar Musik aus Pusher 1. Und die Musik stammt von einer Band, die heißt Bleeder. Das Stück nennt sich Knucklehead, ist sehr, sehr lustig. Und danach gehen wir erstmal in die DVD-Reviews und dann kommen wir zurück mit den beiden anderen Reffen-Filmen.
Yeah.
und DVD-Reviews. Und diese Woche haben wir zwei Kinofilme, die starten, die interessant sind. Fangen wir mal an mit Die Legende von Ark. Also Die Legende von Ark ist basiert auf der Zeichentrickserie Avatar. Nennt sich aber nicht Avatar, weil wir hatten ja jetzt einen Film in den Kinos, der hieß Avatar und der war relativ erfolgreich.
Ja.
Und dann hat man sich gedacht, was haben wir denn noch so an Titeln? Und dann hat man sich auf Monty Python besonnen.
Genau, Legende von Aa.
Dann hat man die Legende von Aa daraus gemacht. Das ist aber auch so ziemlich das Witzigste, was mir jetzt in dem Film einfällt, weil er ist von M. Night.
Shyamalan?
Ich weiß nicht, von M. Night. Also wir wissen von M. Night, der also mit. Ich sag mal, er hat ja zwei, drei gute Filme gedreht, ne?
Ja?
Ja, Sixth Sense.
Fandst du gut?
Fand ich gut. Hat mich auch überrascht.
Okay.
Beim ersten Mal. Unbreakable finde ich sehr toll. Den mag ich wirklich.
Hat Samuel Jackson mitgespielt. Einzige Film, wo Samuel Jackson geht, ist Pulp Fiction.
Oh, ja, dann haben wir natürlich eine Schwierigkeit, weil ich wollte gerade sagen, The Happening war dann nicht mehr ganz so toll, aber der war wenigstens lustig. Das musst du zugeben, aber über The Happening kann man gut lachen.
Science und so ein Kokolores oder das Mädchen im Wasser oder da, nee.
Ja gut, also lassen wir Avatar mal weg, also die Kritiken sind auch überschwänglich, also Special Effect loaded und Story hat er gar keine und an die Comic hält er sich auch nicht, also eigentlich kein Grund, sich das Ding anzugucken. Ja, und dann läuft Salt an.
Super, toll.
Ja, da haben wir Angelina Jolie.
Diesen komischen Schauspieler-Klon.
Ja, und sie springt so rum, sie spielt eine Agentin. Eine US-Agentin, die vermutlich eigentlich eine russische Agentin ist.
Das ist so aufregend.
Ja, das ist auch sehr neu. Das hatten wir auch noch nie.
Genau.
Und der Trailer verspricht ganz, ganz tolle Action-Szenen. Auch das hatten wir noch nie in einem Film mit Angelina Jolie. Ich weiß nicht, warum ich mir den angucken muss.
Auf gar keinen Fall werde ich mir den angucken.
Also haben wir dann ein bisschen mehr Zeit, um DVDs zu gucken. Gucken wir uns mal Bad Lieutenant an. Also ich habe 20 Minuten davon gesehen. Das ist also die Neuverfilmung.
Bisschen länger durchgehalten, ich glaube so 50, 60 Minuten habe ich es geschafft.
Bad Lieutenant ist also eine Neuverfilmung eines Abel Ferrara Films. Und Abel Ferrara hatte in der Hauptrolle Harvey Keitel.
Harvey Keitel.
Ja, da hatten wir Harvey Keitel mit erregiertem Glied in Full Frontal Nudity, während hinter ihm sich zwei Lesben vergnügen. Das war so eins dieser netten Highlights und dann so als koksender Vater, der morgens seine Kinder zur Schule bringt, sich erstmal eine Nase zieht und so.
Ja,
also
er war noch shocking.
Er war ein echter Bad Cop.
Mhm.
Und er musste dann sich um einen Fall kümmern von einer vergewaltigten Nonne.
Tja, und das macht jetzt Nicolas Cage.
Ja, aber nicht mit vergewaltigten Nonnen mehr.
Na, natürlich nicht.
Weil das natürlich ist ja Nicolas Cage. Und Nicolas Cage hat auch ein Rückenleiden.
Ja,
und das begründet dann auch, warum er die Drogen nimmt. Dann nimmt er nämlich nicht aus Vergnügen, sondern weil er Schmerzen hat.
Ja, der arme Kerl.
Also das ist ein furchtbarer Bad, Bad Lieutenant.
Ja.
Gedreht von
Werner Herzog.
Unser Werner. Da hat unser Werner wieder einen tollen Film gemacht.
Ja, klasse.
Also mir hat er nicht gefallen.
Nein.
Dem Ralf hat er auch nicht gefallen.
Nein.
Viele Kritiker finden den toll, weil es ist ja ein Werner Herzog Film. Aber ich muss sagen, also ich lege nicht viel Wert heutzutage mehr auf deutsche Arthouse-Filme.
Ja, mein Gott, der hat ganz tolle Szenen. Mitten während zwei Kerle stehen und irgendwas beobachten, blendet er runter auf einen Leguan.
Ja.
Zeigt uns diesen Leguan.
Ja, aber der ist doch schön.
Der ist super.
Der ist schön super gefilmt,
Leguan, schön gefilmt.
Ausgeleuchtet auch prima.
Ja, alles klasse.
Ja, dann kann man sich eigentlich nicht
beschweren. Kann man sich nicht beschweren. Wenn man gerne Leguane sieht, toll.
Und wenn man gerne blaue Filme sieht, dann leiht man sich Daybreakers aus.
Genau, der blaue Film.
Der blaue Film. Es geht um eine Gesellschaft von Vampiren. Also es spielt ein bisschen in der Zukunft. Vampire sind die Chefs mittlerweile
ja.
Und halten sich Menschen als Futterquelle.
Mhm.
Hängen die also irgendwo auf, schläfern die ein und zapfen die an.
Ja, à la Farm so. Ne?
Ja, also haben auch so eine Menschenfarm.
Mhm.
Und die fahren auch tagsüber mit Autos spazieren. Die Autos sind dann einfach verdunkelt und die sehen dann raus mit Kameras. Also es ist ein ziemlich, grundsätzlich ist die Idee prima gemacht.
Ja.
Also ist auch toll umgesetzt.
Hat auch gute Schauspieler.
Ist auch glaubhaft. Er hat unter anderem Sam Neill.
Ethan Hawke.
Ja, Ethan Hawke.
Sam Neill stirbt, ja.
Er macht einen fast Udo Kier.
Fast Udo Kier, nicht ganz so schön wie Udo Kier. Natürlich, wer könnte Udo Kier da erreichen?
Ja, und er spielt eben auch wie Udo Kier.
Ja. Ein bisschen exposed, ne?
Ja, gut, okay. Auf alle Fälle ist der Film, der hat ein paar nette Action-Szenen, der hat ein paar schöne Gewaltszenen. Mhm. Er hat keine Horror-Atmosphäre, auch wenn es ein Horrorfilm sein soll.
In keinster Weise.
Also es ist mehr auch ein Action-Movie. Aber der ist zumindest unterhaltsam und für uns, also sage ich jetzt mal, der DVD-Tipp der Woche.
Ja, von dem, was so da ist, ist es noch am ehesten guckbar.
Ja, gut. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Und zwar spielen wir jetzt noch ein Stück aus Blieder und das nennt sich Tarot. Und ich weiß jetzt leider Gottes nicht, wer das Ding komponiert hat. Nicolas Winding Refn ist immer noch unser Thema und so langsam habe ich das Gefühl, der Mann hat uns mit einem Fluch belegt.
Ja, irgendwie haut nichts hin bei dem Mann. Ne?
Also wir haben hier schon anderthalb Sendungen komplett aufgenommen, aber bei der Nicolas Winding Refn Sendung haben wir immer Probleme. Wir sind im Jahr 2007 angelangt, Ralf.
2007?
Da sind wir uns mittlerweile ziemlich sicher.
Ja.
Und da hat er
ist zurück in Großbritannien.
Er ist zurück in Großbritannien. Großbritannien war ja immer sein Land. Das hat ihn ja immer interessiert. Er wollte da seine Filmschule machen und jetzt ist er zurück in Großbritannien und darf fürs Fernsehen arbeiten. Und dann verfilmt er einen Agatha Christie-Roman.
Er macht einen Miss Marple.
Einen Miss Marple-Film. Also ich muss jetzt sagen, also Miss Marple ist für mich klein, dick,
schrullig.
Hat graue Haare, ist schrullig und wird von Margaret Russell fortgespielt.
Das ist Miss Marple, genau.
Das ist Miss Marple.
Punkt, genau.
Egal, wie die Miss Marple von Nicolas Winding Refn aussieht, sie wird mir nicht gefallen.
Das kann nicht klappen, nein.
Das kann keine Miss Marple sein. Ich konnte also auch Angela Lansbury in der Rolle nicht ertragen. Und ich glaube,
wenn sie natürlich in Kopenhagen mit Heroin handelt, okay, dann lass ich mit mir reden. Aber, es
aber ich glaube, nicht. Das wird nicht gerade drin vorkommen. Es wird auch kein Sex drin sein, es wird keine Gewalt drin sein. Weil Sex ist sowieso nicht sein Thema eigentlich.
Nur nee, nicht so.
Das ignoriert er eigentlich geflissentlich. Ja, also wir haben den Miss Marple-Film hier als Pressekopie vorliegen. Wir werden ihn sicherlich demnächst gucken, weil es ist ein Nicolas Winding Refn. Wir werden ihn gucken.
Ja.
Wir werden euch daran teilhaben lassen, eventuell nur auf der Website www.tatortkino.de. Schon mal wieder eingebracht.
Oder irgendwann in einem Nebensatz. Wir haben ihn gesehen, er war so, wie wir es erwartet haben.
Ja, genau. Also ich glaube, jetzt keine Meisterleistung von ihm zu erwarten.
Nein.
Da war es dann im Jahr 2008 schon etwas besser.
Das war eine tolle Steigerung dann,
ja, in 2012. Also da kam es dann zu Bronson. Bronson wird gespielt von Tom Hardy. Und ja, also Bronson ist die Geschichte eines, wie nennt man das, jugendlichen Straftäter. Er fängt als jugendlicher Straftäter an.
Ja, so ein Kleinkrimineller so. Ne?
Ja, also in London diesmal.
Diesmal in London.
Ja, und er wird bei einem Überfall geschnappt, wo er so Pfennigbeträge erbeutet und kommt ins Gefängnis und merkt, dass er, der draußen eher der schüchterne und Familienmensch ist, der also immer sehr sich anpasst,
eher der ruhige, introvertierte ist.
Ja, also mehr doch sehr angepasst,
ja,
dass er sich im Knast ausleben kann. Dann nimmt er die Persönlichkeit von Charles Bronson an.
Mhm. Bildet sich das immer mehr ein, ja, arbeitet daran, seinen Ruf sozusagen aufrecht oder aufzubauen und aufrecht zu erhalten, dass er der harte Kerl ist. So.
Genau. Und er entwickelt eine Vorliebe für Kunst. Aber etwas andere Kunst?
Etwas anders, ja.
Etwas anders. Er läuft im ganzen Film eigentlich mehr oder weniger nackelig rum.
Ja, so ich
sobald
denke
er in der Zelle ist, ist also
60-70% ist er nackelig.
Ne? Ja, also das ist auch nicht jedermanns Sache. ja, und er möchte eigentlich, er kommt zwischendurch also immer wieder raus, passt sich wieder komplett an, ist also wie so ein Chamäleon, passt sich seiner Umgebung an, seiner...
Hält aber nicht lange vor, dann?
Nein, nein, dann bricht es immer wieder aus ihm heraus und er kommt wieder in den Knast. Ob er das jetzt bewusst macht oder ob das einfach so ist, dass er es nicht verhindern kann.
Wird nicht ganz klar.
Das wird nicht ganz klar. Seine künstlerische Ader wird immer interessanter.
Mhm. Wird auch immer ausgeprägter.
Bis es am Ende zu einer wirklich interessanten Kunstausstellung kommt.
Ja.
So, mehr darf man jetzt eigentlich über die Story nicht verraten. Also die Story, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, jetzt... Da hat er was Neues. Das ist
da macht er was anders als halt hauptsächlich ja. In diesen Pusher- und Bleeder-Sachen, ne, wo er diese Schicksal so praktisch chronologisch verfolgt. Mhm. Hier baut er ganz anders auf.
Also als Kameramann fungiert er natürlich wieder der Kameramann, der bei Kubrick gelernt hat.
Ja.
Und
diesmal passt das alles meines Erachtens perfekt zusammen.
Das heißt,
dieser Look, dieser Kubrick-Look mit dem, was wir vorhin beschrieben haben, mit diesem Thema, das geht einfach Hand in Hand. Das ist wunderbar.
Richtig. Man hat also die Gewaltausbrüche wie in Clockwork Orange.
Mhm.
Auch definitiv von der Struktur her ist es sehr Clockwork Orange-mäßig.
Ja, viele, viele gebäudeartige Sachen sind sehr Shining-artig.
Ja, richtig. Also Kamerafahrten auch durch lange Korridore, wie richtig. Sich das also für einen Kubrick-Fan einfach schon mittlerweile gehört. Und er hat seine 2001-Momente.
Auch, auf jeden Fall. Definitiv, das alles noch gepaart also, mit einem klasse Score, der irgendwie auch dazu passt.
Also es hat leider nicht erreichbar, sonst hätten wir ihn gerne gespielt. Also ja. Da war ich auch etwas sauer, dass es den scheinbar nicht auf Platte gibt. Also es ist bei Amazon nicht zu finden.
Und noch habe ich die DVD nicht.
Ja, eben. Dann hätte es dann von der DVD noch rippen können, zur Not. Ja, unbedingt empfehlenswert.
Und wenn es im Kino geht, sofort.
Ja, also sofort. Also ich weiß nicht, ob es sein bester ist oder der nächste. Also bei mir schwankt das immer zwischen den beiden.
Das sind definitiv die beiden, ne?
Ja, der nächste Film ist Valhalla Rising, der stammt aus dem vorigen Jahr.
Ja.
Und da spielt Mads Mikkelsen
wieder die Hauptrolle.
Und zwar einen einäugigen Stummen.
Stummen Wikinger.
Ja, der wird von, nein, ist eigentlich wohl kein Wikinger, ne? Weil er wird ja von Wikingern gefangen gehalten.
Ja, aber er scheint ja genauso aus dieser Ecke zu kommen.
Er stammt aus dem falschen Dorf.
Aus dem falschen Stamm.
Ja, aus dem falschen Stamm. Also er wird von einer Horde Wikinger gefangen genommen. Diese Wikinger, denen geht es aber auch nicht so richtig gut, weil die Christen sind auf dem Vormarsch. Und die Christen sind in Skandinavien eingefallen und haben die schon so mehr oder weniger an die Küstengebiete getrieben.
Und alles, wo die sitzen, ist nur Matsch.
Das ja, das ist also sehr matschig, sehr karg, sehr kalt, sieht man also. Unser Hauptdarsteller wird also von dieser Wikingerhorde gefangen gehalten in einem Käfig. Und immer wenn die auf andere Wikinger-Trupps treffen, dann lassen die ihre Käfigtiere gegeneinander antreten.
Ja, so ein bisschen.
So habe ich es verstanden. So das Vergnügen.
Scheint so ein bisschen Entertainment zu sein.
Und ja, vielleicht sie wetten dann da drauf.
Vielleicht ist das auch irgendwie so eine spirituelle Geschichte, das wird nicht so ganz klar. Ne?
So richtig. Also
doch, es geht auch um Kohle. Das eine Mal ist Kohle im Spiel.
Ja, ja, eben. Ja. Es wird da ein bisschen Geld geschoben. Ja. Und ja, er gewinnt sowieso alle Kämpfe.
Toller Kämpfer.
Und er hat, also der Film hat eine der schönsten, das darf man jetzt so nicht sagen, eine der interessantesten Tötungssequenzen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Ich sag nur Ruck. Mehr sagen wir nicht.
Wirkt einfach.
Es wirkt. Der Held befreit sich dann irgendwann, bringt seine Horde um. Bis auf einen kleinen Jungen.
Bis auf kleinen Jungen, der sich offensichtlich so ein bisschen zu seinem Sprachrohr entwickelt, zu seinem so mentalen Sprecher sozusagen.
Eben, er ist stumm und er braucht einfach ein Sprachrohr und scheinbar ist da eine telepathische Verbindung zwischen dem Jungen und ihm. Es ist sehr... Auch
das kommt nicht ganz
es
deutlich
Es wird sehr vage gelassen.
Mhm.
Ja, auf alle Fälle geraten die beiden dann wiederum an eine Horde Wikinger, die zum Christentum konvertiert sind. Und nach Jerusalem, oder besser gesagt, ins Heilige Land wollen.
Irgendwas sehen die ja wohl in diesem One Eye, irgendwas meinen die in dem zu erkennen und meinen den davon
das
überzeugen
ist
wohl
zu müssen, dass er Märtyrer und er soll mitkommen. Und er entschließt sich wohl auch mitzugehen, weil es auch alleine ziemlich schwierig wahrscheinlich, selbst für ihn wird, in dieser Wildnis. Und sie steigen auf ein Boot und die nächsten 25 Minuten des Filmes spielen auf diesem Boot.
Ja, und das denke ich mal, soll im Endeffekt diese Reise rüberbringen. Ne? Die machen sich nicht nur körperlich auf eine Reise, sondern gehen halt auch auf eine mentale, spirituelle Reise.
Hunger, Durst, ganz klar. Und sie haben Visionen.
Sie haben massiv Visionen irgendwann, ja.
Es wird, einer stirbt während der Reise, taucht dann aber wieder auf in der Vision.
Kurioserweise wieder auf, womit sich dieses ganze chronologische Erzählen so ein bisschen auflöst.
Richtig, ist also sehr... Also offen. Er lässt es sehr offen.
Er lässt es offen und es ist ab einem gewissen Punkt nur noch pures Erleben, was man schon am Anfang des Films eigentlich fühlt, so dass das alles ein bisschen anders ist, dass es nicht so gucken, sondern mehr Erleben ist. Das wird irgendwann immer mehr und macht auch genau den Reiz dieses Films aus.
Ja, und sie kommen irgendwann an Land und dann fliegt irgendwann der erste Pfeil.
Es kommen dann Pfeile ins Spiel.
Ja. Und dann kommen Pfeile ins Spiel und von da an, ich möchte jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. Nein. Es ist schon so, dass der Mads Mikkelsen dort so, also seine Rolle, seine Figur, mehr zu so einer mystischen Figur auch hochstilisiert wird irgendwo. Ne?
Ja, ja.
Also es ist nicht so, nicht nur seine geistige Reifung, es ist auch die Reifung von diesen Christen. Und es ist am Ende schon sehr religiös.
Es ist religiös angehaucht, ja.
Absolut. Also, ja. Es ist ein sehr interessanter Film, es ist sehr visuell beeindruckend. Wieder.
Genauso wie Bronson. Genauso wie Bronson. Und was interessant ist, dass er selber sagt, er hat Ideen für Bronson gehabt, die er nicht ganz gemacht hat, in Bronson anders Sachen gemacht und die dann für Valhalla Rising verwendet, wenn man jetzt beide Filme sieht, unterschiedlich, wie sie auf der einen Seite sind. Und man sich dann überlegt, er hat verschiedene Ideen aus dem einen zum anderen. Man kriegt das gar nicht richtig in den Kopf.
Es wirkt alles aus einem Guss bei ihm.
Ja, aber trotzdem ist es erstaunlich, dass so diese verschiedenen Konzepte, dass er beides so hinbekommt.
Dass er das kombinieren kann.
Richtig.
Ja. Also fantastischer Film, Bronson auch ein fantastischer Film. Über den Miss Marple, wie gesagt, wir reden demnächst noch drüber. Ich sag mal, somit haben wir die aktuelle Filmografie bis zum heutigen Zeitpunkt abgehandelt. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Ich hätte, was soll ich denn spielen, Ralf? Oder was soll ich gar nicht spielen?
Ich sag's nicht. Auch negative Werbung ist Werbung. Ich sag's nicht. Ich sag nicht, was ich nicht will. Du weißt, was ich nicht will.
Dann spiele ich doch mal Cannibal Holocaust.
Na, klasse. Na, super. Thank you.
nochmal, dass uns der Fluch des Nikolaus Winding Refn jetzt nicht mehr erreicht. Wir haben jetzt alles nochmal dreimal überprüft. Jetzt müsste aber eigentlich alles gut gehen. Und Ralf, immer noch begeistert von der Musik, ne?
Absolut, das also, ist klasse.
Das hört sich also bei dir so einbrennen, das Thema. Und über den Film reden wir bestimmt auch mal irgendwann. Ne?
Ja.
Das ist bestimmt einer deiner Lieblingsfilme.
Könnt ihr euch ungefähr denken, was ich dazu sagen werde.
Ja, was macht der liebe Nikolas im Moment? Also im Moment hat er zwei Projekte offen. Das eine ist Only God Forgives. Das ist ein Projekt, das dreht er in Thailand.
So ein Thai-Ding, ja. Ich habe da kurz was drüber gelesen, irgendwie mit, was war es gleich, mit einem Ermittler irgendwie?
Ja, irgendwie ein Kopf und ein Bösewicht und die belegen ihre Differenzen, indem sie ein Thai-Boxing-Match
machen. Ja, genau, das war das, richtig. Ja, ja.
Klingt wie ein Eastern.
Ong Bak trifft Pusher?
Ja, das könnte eine interessante Mischung werden. Also ja. Ich traue dem Mann eigentlich mittlerweile alle Schandtaten zu. Also
absolut, ist ja.
Wirklich, selbst dem Miss Marple-Film werden wir noch eine Chance geben.
Klar, auf alle Fälle. Die Neugierde ist groß.
Und 4X hatte zumindest ein Drehbuch von Hubert Zerbi, der Last Exit to Brooklyn geschrieben hat.
Auch wenn nichts draus geworden ist.
Dann. Ja. Zumindest sind immer interessante Momente in den Filmen drin.
Ja.
Auch 4X hat optisch einiges zu bieten. Ja, das nächste Projekt, was dann noch offen steht, ist Drive. Das ist ein Driver-Remake?
Nee, wohl nicht ein Remake, aber es ist so ähnlich wie Driver. Ne?
Also
so,
einer
so
der
Fluchtwagenfahrer, der angeheuert wird.
Wo es spielt, ist noch nicht
wo
so
es bekannt. Wo es spielt, weiß ich nicht mehr. Ich habe was kurz drüber gelesen und ich meine, es wäre der Name Ryan Gosling als Schauspieler gefallen, wobei ich den überhaupt nicht zuordnen kann,
ehrlich gesagt. Der stammt wahrscheinlich aus der MTV-Generation.
MTV-Generation, wo ich als alter Mann, keine Ahnung.
Ja, eben, wir sind leider Gottes ein bisschen zu alt, um diese jungen Schauspieler zu kennen. Der ist bestimmt alt. Der hat bestimmt schon seit den 80er Jahren was gemacht. Und wir blamieren uns jetzt wieder ganz, ganz fürchterlich. Ja, beide Projekte sind angekündigt für 2012.
Wir müssen 2011 ohne einen aktuellen Refn überleben.
Und wir haben 2010 auch fast ohne einen Refn überlebt.
Tja.
Er nimmt langsam Kubrick'sche Züge an. Also nicht nur optisch und inhaltlich, sondern er scheint jetzt auch so die Kubrick-Produktionsart
Den Output.
Wobei die zwei Filme Pusher 1, 2 und 3 innerhalb von einem Jahr, das war schon genial, ne? Das war schön.
Da ist man dann praktisch im Thema wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber das ist jetzt natürlich sehr schade, wir müssen lange warten. Ja, warten. Was erwartet denn unsere Zuhörer so in der nächsten Sendung?
Ich würde mal sagen, da machen gar wir nix. Uns mal gar keinen großen Kopf drüber.
Genau. Wir haben uns nämlich entschieden, wir machen gar kein Thema.
Genau, kein Thema.
So, wir reden einfach mal so drauf los, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wie der uns gewachsen ist, habt ihr mittlerweile wahrscheinlich verstanden.
Ansatzweise mitbekommen.
Ansatzweise.
Na? Hm?
Ja, es wird wahrscheinlich auch interessant.
Ja, das denke ich doch mal.
Ab und zu wird es wahrscheinlich einen Lacher geben.
Könnte vorkommen.
Könnte vorkommen. Wir werden uns bemühen, dass es nicht so weit kommt.
Das kann das also ja ganz aufteilen. Einen Teil so ein bisschen karnevalistisch lustig. Aha, hüfter. Und den Rest dann so begräbnistechnisch ernst.
Ja, weil karnevalistisch, das ist ja auch genau unser Thema. Das
absolut.
Ist ja, absolut, da steht
man ein großer Narr.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Besucht uns auf unserer Website www.tatortkino.de. Da ist echt was los, ne Ralf?
Ja, also gerade die Kommentare zum Teil kommt man beim Lesen gar nicht mit.
Nee, also es ist wirklich wahnsinnig. Ich mache jeden Tag ein Review und es kommt keine Reaktion. Es wird manchmal was gewotet, da braucht man nur mal so mit der Maus über die Sternchen fahren. Da
kann bild dir einfach ein, alle finden es so richtig, dass sie nichts dazu sagen wollen.
Wahrscheinlich, genau wie die Sendung, da kriegen wir auch ziemlich wenig Mails im Moment.
So gut, keiner will widersprechen.
Ja, weil wir haben eine E-Mail-Adresse, tatortkino@ich.de. Wie schreibt man ich?
ITSCH, nein, ISH natürlich.
Ja, das weiß man mittlerweile, wenn man unsere Sendung schon mal gehört hat. Es gibt Leute, die hören die.
Ja.
Ja, die sprechen mich dann immer auf der Straße an, aber die können nicht mal eine E-Mail schreiben. Also ihr seid gefragt, hallo Jordan, hallo Gnata, hallo Mary, hallo Boris.
Hallo Zuhörer.
Ja, hallo Zuhörer. Jetzt habe ich auch alle persönlich begrüßt wahrscheinlich. Ja, das war's eigentlich für heute. Ihr müsst Wunschklang hören. Im Moment ist es super geil, www.wunschklang.com. Es geht jetzt wieder mit der Eishockeysaison los.
Ja.
Und man mag von der DEL halten, was man will. Die Eishockeyübertragungen von Wunschklang sind klasse.
Die Wunschklangübertragungen sind toll.
Weil wir haben jedes Heimspiel, wir haben jedes Auswärtsspiel, genauso wie bei den Panthers, wie bei den Blades. Wir übertragen wirklich jeden sportlichen Event hier aus Düsseldorf live.
Sogar das DEL-Spiel, was dann irgendwann gegen Kassel sein wird, obwohl wir gar nicht wissen, ob das hinterher gewertet wird. So verrückt sind wir.
Ja, wir übertragen einfach alles. Hört rein, wir haben ansonsten ein paar gute Musiksendungen. Unnatural Selection gefällt mir sehr gut.
Ja.
Das ist wirklich Musik, die sehr außergewöhnlich ist.
So wie das krachen, Jungs.
Genau. Und wo wir gerade beim Thema Musik sind, da schmeißen wir euch jetzt auch mit Musik raus. Und zwar habe ich mir gedacht, weil es gerade so aktuell ist, nehmen wir mal das A-Team.
Ja, die Jungs, die ein Problem haben.
Ja.
Auf diesem komischen Werbeplakat. Hast du ein Problem?
Ja, ich habe den Film ja schon gesehen. Ich habe mich da in der vorigen Sendung auch drüber ausgelassen, die du nicht gehört hast.
An dieser Stelle muss ich auch sagen, der guckt wirklich alles. Der hat auch Transformers gesehen.
Ja, ich habe Transformers und Transformers 2 gesehen.
Und der guckt alle Robin Williams Filme.
Es musste sein. Das Thema Robin Williams werden wir hier nochmal ansprechen, aber da werde ich einen anderen Gast hier auf der Couch haben.
Zensur, Zensur!
Okay, Leute, hört euch noch das A-Team an. Kleiner Tipp noch, kurz, bevor unsere Stunde zu Ende geht, haben wir noch ein, zwei Blooper mit reingeschnitten, mitten ins A-Team. Also bleibt ruhig dran, auch wenn ihr den Song nicht mehr hören könnt. Hier ist also von Mike Post das A-Team. Team, Team,
Team. Du hast den Hartmann zitiert.
Was?
Du hast den Waldi Hartmann zitiert.
Echt? Ich habe Waldi gemacht.
Du hast ihn unbewusst gemacht.
Der Hauptdarsteller ist halt dieser. Oh mein Gott. Wo setzt man denn da an? Ich wollte eigentlich sein Sklavendasein so.
Hauptdarsteller wird gefangen gehalten, befreit sich aber dann.